Eben, und drum haben wir ja diesen fiktiven Arbeitgeber, um es halt in dieser Businesswelt auch einfach auf die gleiche Stufe zu heben, weil es ist ja nicht, dass ich da eine Lücke habe, sondern ich erwerbe ja auch in dieser Care-Arbeit, erwerbe ich ja Kompetenzen.
Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next-Gen Lawyers und Next-Gen Law Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Saiz-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Hallo liebe Katrin, willkommen im Legal Truffles Podcast.
Ja, hallo liebe Jana, ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein.
Ich freue mich, dass du dabei bist und dass du so zeitnah auch konntest. Und ja, was ein passender Zufall, so was deine Themen auch betrifft. Wir nehmen die Folge heute am 7. März auf, dem diesjährigen Equal Pay Day, und morgen ist Weltfrauentag. Die Folge wird zwar etwas später erscheinen, aber das haben wir auch gerade festgestellt, dass das ja nicht besser sein könnte mit der Aufnahme.
Ja, das passt perfekt. Da sind wir direkt im Thema.
Ja, total. Was auch mega schön ist, wir kennen uns nicht nur über LinkedIn. Wir haben uns so ganz anders kennengelernt. Damit steige ich oft ein, wenn ich meine Gäste vorstelle. Und zwar haben Katrin und ich Ende 2023 bei der Sarah Drücker von SmartWork, die lieben Grüße gehen raus, zusammen den Zertifikatslehrgang zur Vereinbarkeitsmanagerin absolviert. Und da haben wir uns kennengelernt und haben auch schöne Gruppenarbeiten zusammen gehabt. Und ja, der Kontakt ist bestehen geblieben. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor, was ich so aus deinem CV rausgelesen habe. Und dann gebe ich dir sehr gerne auch noch die Bühne, dass du dich natürlich vorstellst. So die spannendsten Punkte auch jetzt hier für den Podcast waren, dass du im Ursprung BWL studiert hast, dass du viele Jahre deinen Weg im Marketing verfolgt hast. Und zwar warst du unter anderem über 9 Jahre bei der Big Four PwC in Zürich tätig. Warst erst im Bereich Business Development Management als Proposals-Spezialistin unterwegs und dann tatsächlich in die Führungsrolle gewechselt als Marketing-Managerin und hast dort auch Trainings und Coachings gegeben. Ende 21 hast du dir eine berufliche Auszeit genommen, aber nicht so ganz war das eine Auszeit, sondern du hast dich nämlich noch zur psychologischen Beraterin weitergebildet mit dem Schwerpunkt Paar- und Familienberatung. Und im März 23 bist du den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, um Mütter und Paare bei Vereinbarkeitsthemen lebensphasenorientiert zu begleiten. Nicht zu vergessen, du bist auch Mutter von 2 Kindern. Und ich habe ein sehr schönes Zitat von deiner Homepage gefunden oder aufgegriffen. Das möchte ich gerne einmal vorlesen. Katrin sagt auf ihrer Homepage: Ich brenne für feministische Themen und Gleichberechtigung und wünsche mir, dass meine Tochter und mein Sohn diese einmal selbstverständlicher leben können als mein Mann und ich. Mit den Worten übergebe ich gerne an dich selber, und mich oder die Hörer interessiert vielleicht sehr, wie du denn zu deinem jetzigen Tätigkeitsbereich wirklich gekommen bist.
Ja, es ist spannend, dass du dieses Zitat gerade aufgreifst, weil es ist eigentlich der perfekte Einstieg in meinen Werdegang und um zu erklären, warum ich heute da bin, wo ich bin. Du hattest es ja einleitend schon gesagt, eben ich habe Betriebswirtschaft studiert. Für mich war eigentlich immer klar, ich bin auch glücklich in diesem Angestelltenverhältnis. In der Corporate World habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und wie du ja schon im Einstieg gesagt hast, ich war sehr lange bei PwC und das war auch die Zeit, in der meine beiden Kinder geboren wurden. Und es war dann halt wirklich irgendwann für mich der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, dass ich mitten im Vereinbarkeitsstruggle mich befinde, wo ich gemerkt habe, dass die gleichberechtigte Beziehung, die ich mit meinem Mann hatte, mich nicht mehr trägt in meiner Entfaltung, ja, auch dass sich da Dinge verschoben haben, dass das ja Sachen passiert sind, also wirklich passiert sind, ungeplant, Und ich mich einfach an einem Punkt wiedergefunden habe, wo ich gesagt habe, nee, so möchte ich es nicht, so will ich es nicht, so passt es für mich einfach nicht. Ja, also ich habe wahnsinnig viel Kampf erlebt in dieser Phase, um da zu sein, wo ich sein wollte, um festzustellen, ich komme da nicht hin, wo ich sein will. Also langer Rede, kurzer Sinn, es war dann wirklich irgendwann, als die zwei Kinder dann auf der Welt waren und ich im Vereinbarkeitsthema drin war, und dann war eigentlich die Corona-Pandemie für mich noch so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gemerkt habe, das mit dem Thema Gleichberechtigung und so, das ist nicht nur individuell ein großes Thema, sondern auch strukturell, weil ich da einfach gefühlt hatte, dass es für mich noch enger wurde als Working Mom mit der Vereinbarkeit in dieser Phase. Und das war dann der Moment, wo ich beschlossen habe, ich möchte es anders haben. Also ich muss mein eigenes Vereinbarkeitsmodell wirklich finden. Und wo ich dann quasi meine zweite Karriere gestartet habe. Wie du gesagt hast, Ende 21 habe ich einfach meinen Job mal gekündigt und habe geschaut, wie es für mich weitergehen kann und bin dann in diese Ausbildung rein. Zunächst mal die Coaching-Ausbildung, einfach aus Eigeninteresse. Dann aber festgestellt, nein, das ist wirklich das, wo mein Herz mich hinträgt, wo ich tätig sein möchte, wo ich wirksam sein möchte. Und genau, habe mich dann weitergebildet. Auf dem Weg hast du es sehr schön erzählt, haben wir uns kennengelernt. Und heute arbeite ich mit Einzelpersonen, mit Paaren, mit Unternehmen an den Themen rund um lebensphasenorientierte Vereinbarkeit. Und ja, wie du auch eingangs gesagt hattest, heute 7. März, Equal Pay Day. Bis heute haben die Frauen umsonst gearbeitet. Also es gibt noch viel zu tun. Wir sind noch nicht da. Gleichberechtigung ist noch nicht angekommen. Und entsprechend ist Vereinbarkeit immer noch ein sehr schwieriges Feld für viele.
Ja, also Leidenschaftsthemen aus Überzeugung, aus eigener Betroffenheit und dann handeln zu wollen und tätig zu werden. Schön, das ist das, was uns auch verbindet. Das fand ich auch so motivierend und inspirierend, als ich dich immer reden gehört habe. Ja, in der Folge vor unserer heute habe ich mit Sebastian Winsberger im Interview gestanden. Schöne Grüße, Sebastian. Und dort habe ich dich zu seinem Thema der aktiven Vaterschaft schon ein bisschen angeteasert. Und umso cooler fand ich es, dass du gesagt hast, natürlich kommst du in den Podcast, weil du bist ja die Mitbegründerin der Initiative Unpaid Care Work zusammen mit der Franziska Büschelsberger. Daher auch der kleine Versprecher vorhin. Auch hier liebe Grüße an Franziska. Und ja, er ist ein Vater, der genau wie ich als Mutter nämlich euer fiktives Unternehmen in sein LinkedIn-Profil aufgenommen hat. Und ja, ich gebe nur mal so drei Grundeckpfeiler nochmal mit und dann hast du natürlich das Wort, um zu der Initiative zu sprechen. Also ihr habt gestartet vor fast einem Jahr im April 2024, vielleicht auch gerade mal ein schöner Moment, um Revue passieren zu lassen. Und am 4.3., also diese Woche, hattet ihr mehr als 10.000 Beschäftigte und ehemalige insgesamt, die offiziell ein Statement in ihren CVs gesetzt haben, um unbezahlte Care-Arbeit sichtbar zu machen. Unpaid Care Work. Und fast 3.200 LinkedIn-Mitglieder haben wirklich dieses fiktive Unternehmen als ihren aktuellen Arbeitsplatz auf ihrem Profil angegeben. Berichte du doch bitte nochmal selbst, wie es dazu kam und was ihr seitdem alles ins Rollen gebracht habt.
Ja, wie es dazu kam, ist eigentlich ganz spannend. Wir werden oft gefragt, welche strategische Guerilla-Marketing-Aktion wir da geplant haben. Und es war tatsächlich so, also die Franziska und ich, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Wir haben uns gegenseitig sehr angesprochen und abgeholt mit unseren Beiträgen. Haben uns dann auch persönlich kennengelernt im März 24 und haben halt beide dieses Herzensthema, ja, also Vereinbarkeit können wir nur ernsthaft und ehrlich miteinander besprechen, wenn wir halt die Care-Arbeit mit hineinnehmen. Und das hat uns im öffentlichen Diskurs zu sehr gefehlt. Und Franziska hat sich eigentlich daran gestört, dass wenn man auf LinkedIn im Lebenslauf, ja, also der Name sagt es ja, der Lebenslauf, oftmals das Leben, also sprich die Care-Arbeit, irgendwo halt mit reinpackt oder unsichtbar macht, beziehungsweise wenn man es dann erwähnen möchte explizit, man dafür ja keinen Arbeitgeber hat und dann einfach immer dieses hässliche graue Kästchen da erschienen ist. Ja, also es war so ein optischer Makel, der aber natürlich viel aussagt über den tatsächlichen Stellenwert. Und so kam die Idee auf bei Franziska, sie gründet dieses fiktive Unternehmen und dann gibt es einfach eine schöne Kachel. Ja, dann gibt es in diesem Lebenslauf, hat auch diese Position einen schönen Stellenwert im Vergleich zu den beruflichen Positionen, die man da ja aufführt. Und das war einfach zunächst, sie hatte die Idee, ich habe davon mitbekommen, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon etwas mehr Sichtbarkeit als sie und habe das dann geteilt und dann hat es die Welle gemacht. Also das war überhaupt nicht geplant. Also das war, glaube ich, einfach das Bedürfnis vieler Menschen in dem Moment getroffen und abgeholt. Und es hat uns dann selbst überrascht, wie auch die Medien drauf gesprungen sind, sofort. Also da sind ja wirklich sehr, sehr große Medien, also die FAZ, der Spiegel, Brigitte, also wirklich und auch international, also auch in der Schweiz, in Österreich. Es hat eine riesige Welle gegeben und dann waren wir zunächst einmal da gestanden und gesagt, okay, und jetzt Erwartungshaltung, was machen wir denn jetzt? Ja, weil wir hatten es war nicht geplant, dass es irgendwie eine Initiative gibt oder so. Und haben aber gemerkt, macht halt für viele Menschen, das war auch die Rückmeldung, die wir gekriegt haben von Einzelpersonen, so einen großen Unterschied, sich selbst diese Arbeit anzuerkennen und dass es bei vielen wirklich einen Bewusstseinswandel halt auch herbeigeführt hat, weil es nicht so klar war. Das ist ja selbstverständlich, dass ich mich kümmere um meine Kinder, dass ich mich kümmere um meine Eltern, dass ich mich kümmere um meinen kranken Partner etc. Also das ist einfach nicht der Rede wert, ja, für viele. Und dennoch ist es ein großer zeitlicher Aspekt und ein großer Vereinbarkeitsanteil, ja, der ja immer mitgedacht werden muss und
sichtbar werden muss.
Ja, also anders geht's ja nicht, wenn wir das ausblenden, wenn wir es unsichtbar lassen. Wie soll das klappen, ja? Und so haben wir das eben über LinkedIn quasi initiiert und machen jetzt aber auch den Schritt raus aus LinkedIn. Also wir haben jetzt eine richtig schöne Website auch, wo man sehen kann, was passiert so. Wir sind jetzt im April beim Boys Day als Arbeitgeber auch. Also da können die Jungs jetzt einen Tag quasi auch Praktikum machen bei Unpaid Care Work und wirklich mal in dieses Thema auch reinschnuppern. Und das ist für uns auch eine ganz tolle Sache, dass wir da jetzt als Arbeitgeber quasi in einer Linie stehen mit den anderen Arbeitgebern, weil es halt einfach Arbeit ist und weil es genau an dem Punkt auch darum geht, Geschlechterrollen mal aufzubrechen, ja, und die Jungs auch spezifisch an die Care-Arbeit heranzuführen. Und so werden wir uns jetzt einfach mit der Zeit immer wieder Aktionen und Aktivitäten überlegen, was wir tun können, um dieses Thema Care-Arbeit einfach in den Diskurs zu bringen, die Anerkennung dafür bei uns selbst zu erzeugen, sie aber auch einzufordern in der Gesellschaft, bei den Arbeitgebern, in der Politik. Ja, und so entwickelt sich das jetzt gerade ganz schön.
Richtig, richtig gut. Und ja, du hattest am Anfang gesagt, dass es vorher diese graue Kachel war. Das ist ja auch nochmal so bezeichnend. Natürlich technisch, ne, dass es eine nicht gefüllte graue Kachel ist, aber so hat mit eurem Logo wirklich, was ja auch professionell aussieht, was peppig ist, hat das einen ganz anderen Stellenwert. Und wenn man das reinsetzt und somit ja dann keine Lücke mehr hat, weil Lücken im Lebenslauf, das kennen manche und viele, die hat man nicht gerne und man wird auch, wenn man sich bewirbt, darauf angesprochen. Und das hat einfach einen positiven Effekt. Man kann gut drüber sprechen und ja, ich glaube, das ist wirklich bei ganz vielen, bei denen auch so eine Lücke lang ist, aufgrund von Elternzeit, aufgrund von Pflegezeiten. Oder es gibt ja wirklich ganz viele Themen entlang der Vereinbarkeit in den Lebensphasen. Wirklich hilft zu sagen mit Selbstbewusstsein, ja, ich habe etwas getan. Ich habe für Bedürfnisse anderer bin ich eingestanden.
Ja, und mir wäre es ja eigentlich auch ganz recht, wenn wir irgendwann an den Punkt kämen, dass wir dieses Wort Lücke überhaupt nicht mehr verwenden, sondern dass wir einfach eben, und darum haben wir diesen fiktiven Arbeitgeber, um es halt in dieser Businesswelt auch einfach auf die gleiche Stufe zu heben, weil es ist ja nicht, dass ich da eine Lücke habe, sondern ich erwerbe ja auch in dieser Care-Arbeit erwerbe ich ja Kompetenzen. Also dieses Thema Work-Family-Enrichment, ja, also dass sich die beiden Bereiche ja gegenseitig beflügeln und dass auch das, was ich, wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, lerne an gewaltfreier Kommunikation, an Kompromissfähigkeit, Projektmanagement, ja, also all die unterschiedlichen Aufgaben zusammenzuhalten, zu timen. Also das sind ja auch eigentlich Kompetenzen, die ich ja auch in meinem Beruf brauchen kann. Und ich möchte eigentlich, also die Vision, die wir haben, auch mit Unpaid Care Work, ist wirklich, dass wir irgendwann da nicht mehr sagen, ja, da ist eine Lücke und das begründen müssen, sondern dass es wie selbstverständlich ist, dass wir da einmal natürlich eine total sinnvolle Arbeit geleistet haben, dass wir aber auch nicht nichts getan haben, sondern dass wir auch Kompetenzen entwickelt und weiterentwickelt haben in dieser Zeit und dass das durchaus auch mich als Mensch im beruflichen Kontext noch wertvoller machen kann. Also, dass es wirklich einen Nutzen hat, ja, und nicht nur einen gesellschaftlichen Nutzen im Sinne von, ich ziehe die nächste Generation groß oder ich habe mich um kranke oder alte Menschen gekümmert, sondern auch einen Nutzen auf meine fachliche und berufliche Kompetenz.
Fürs eigene Wertgefühl auch, ja, absolut. Ich das ist so gut auf den Punkt gebracht und das nehme ich auch mit. Das ist weg von der Lücke. Ja, weg von der Lücke. Das ist echt gut. Es ist schon mit angeklungen, aber ich würde gern trotzdem noch mal tiefer fragen, wenn du dir deinen bisherigen Werdegang, auch deine zweite Berufskarriere anguckst, quasi den Wechsel, was bedeutet es dir persönlich, dass daraus eine solche Bewegung entstanden ist?
Mir bedeutet das wahnsinnig viel, weil, also natürlich auch aus meiner eigenen Betroffenheit heraus. Also ich habe in meinem Leben zwei Kinder, die ich dabei bin, großzuziehen. Ich habe aber auch die Pflegesituation tatsächlich schon erlebt. Also ich habe meinen Vater in den Tod begleitet, sage ich jetzt mal. Und das war für mich auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, weil das hat von einem Tag auf den nächsten hat sich da mein Leben verändert. Und das war für mich in der Phase, wo ich noch zwei Grundschulkinder hatte.
Ich wollte gerade fragen, ob das parallel noch zu den Kindern lief.
Ja, und das ist einfach, das ist das Leben, was passiert, wo ich auch keinen Einfluss darauf habe, ja. Und ich war Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt schon an einem Punkt, wo mir das Thema Care-Arbeit, wo ich eine ganz gute Haltung dazu hatte, ja, wo ich jetzt nicht noch in diesem schlechten Gewissen immer gefangen war, dass ich jetzt andere Dinge nicht tue, während ich mich der Care-Arbeit stark widme. Und für mich ist das auch zum Beispiel totaler Segen, ja, dass ich die Zeit hatte, meinen Vater zu begleiten auf seinen letzten Wegen und dass ich mich da freimachen konnte, weil das für mich als Mensch so wichtig ist. Und für mich ist auch als Mensch extrem wichtig, die Zeit mit meinen Kindern zu haben. Und ich denke einfach, wir reden hier über ein Thema, was uns in unserer Menschlichkeit zutiefst berührt und was auch wirklich auf unsere Gesellschaft und auf unseren Zusammenhalt, also wenn man das so weiterdenkt, wie groß das eigentlich ist, ja, also was ein unglücklicher, unzufriedener Mensch in unserer Gesellschaft auch bedeutet und was daraus entsteht. Und deswegen ist es mir einfach sehr wichtig, dass wir in unserer Menschlichkeit sein dürfen und dass es vereinbar ist, dass ich diese Zeit nehmen darf. Und dass mir nicht zum Nachteil ausgelegt wird. Und ich sehe das halt einfach noch so häufig, dass es genau das ist. Und dass da eine Bewegung entsteht, die dagegen sich stellt und sagt, nein, das ist nicht richtig, wir möchten das anders haben. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich habe da wirklich große Hoffnung, dass wir es schaffen, da eine Veränderung in der Haltung gesellschaftlich auch zu erreichen.
Ich glaube, es ist auch wirklich gerade der Zeit, solche gesellschaftlichen Umbrüche anzustoßen. Und dafür umso wertvoller, dass du und Franziska welche davon seid, die das auch noch auf so eine Ebene heben. Du hast gerade, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, während der Pflege deines Vaters, dass du schon an dem Punkt warst, nicht mehr das schlechte Gewissen zu haben, wenn du dich gerade nicht nur, ich hoffe, ich habe es richtig aufgegriffen, um deinen Beruf kümmerst, sondern auch noch um solche Sachen. Das schlechte Gewissen ist, glaube ich, etwas, was viele plagt oder automatisch aufkommt, wenn Situationen eintreten, wie du sagtest, die sie nicht steuern können. Leben passiert. Kannst du vielleicht da auch nochmal, gerade weil du ja auch diese Business-Welt in dieser stark mandantengetriebenen Welt ja auch kennst, damals bei PwC, kannst du da noch mal was zu diesem schlechten Gewissen sagen? Weil ich glaube, gerade du kannst gut diesen Kontrast aufziehen.
Ja, also für mich war das auch tatsächlich diese Zeit. Also ich habe ja angefangen bei PwC zu arbeiten, da hatte ich keine Kinder. Und da habe ich mir einen Standard gesetzt, den ich dann nicht mehr halten konnte, als ich Kinder hatte. So, logisch. Es kam ja ein Zeitfaktor hinzu mit diesen beiden Kindern. Und diesen Anspruch, also ich hatte den ganz stark auch selbst, diesen Anspruch zu haben, weitermachen wie vorher, bloß nichts anmerken lassen, der hat mich extrem in die Enge getrieben, ja. Also ich habe das wie nicht geschafft für mich selbst. Und also da bin ich jetzt ganz bei mir. Da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie einen Arbeitgeber oder so mit ins Boot zu ziehen, sondern wirklich nur bei mir, dass ich es nicht geschafft habe, mir zuzugestehen, dass jetzt ein weiterer Faktor in mein Leben gekommen ist und die Karriere jetzt nicht mehr so weiterläuft. Oder beziehungsweise ich nicht mehr so viel Zeit habe, einfach um da rein zu investieren wie vorher. Und ich habe lange Zeit versucht, es zu kompensieren und einfach immer trotzdem weiterzumachen, immer ansprechbar zu sein, flexibel zu bleiben, verfügbar zu sein, mit all der Erschöpfung, die es halt für mich dann mitgebracht hat, ja. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, einmal individuell, dass wir verstehen, dass Dinge sich da verändern und dass es eben nicht weitergeht wie vorher, aber halt auch im beruflichen Kontext auf Arbeitgeberseite entsprechend eine Kultur etablieren können, dass es halt auch möglich ist, dass wir von dieser 100%-Karriere, die wir halt immer noch in unseren Köpfen haben, also die Karriere läuft halt in den meisten Fällen dann in oder sehr vollzeitnah, ja, muss man unterwegs sein, damit man wirklich die Karrierepfade einschlagen kann, dass man davon ein bisschen abkommen könnte. Das wäre halt wirklich mein Wunsch.
Vielen Dank, dass du da auch so offen drüber gesprochen hast, über deine eigenen Erfahrungen und dein eigenes Erleben. Sind das auch Themen, die du als Coach bei Paaren und Müttern häufig hast? Dieses schlechte Gewissen oder auch Glaubenssätze?
Also es kommt eigentlich fast niemand, der kein schlechtes Gewissen hat, weil wir halt irgendwie dieses Vereinbarkeitsthema auch noch nicht richtig denken. Also es sind einmal die Strukturen, die es uns sehr schwer machen, aber wir denken es auch noch nicht richtig. Also wir haben das Gefühl, es könnte weitergehen wie vorher. Und das tut's halt nicht. Also sobald eine Care-Situation auftritt, egal welche, sind wir zeitlich limitiert und haben wir zeitlich andere Voraussetzungen und können wir nicht weitermachen wie vorher. Und das einfach zu verstehen und zu sagen, auch dieses, wir haben oft dieses, du kannst ja alles haben, wenn du dich nur genug anstrengst, ja. Und das finde ich so eine fiese Geschichte, weil ich kann nicht alles haben, auch wenn ich mich ganz stark anstrenge. Und für mich war zum Beispiel dieses Buch Lean In. Das hat mich wirklich getriggert damals, weil ich gedacht habe, das hat mich als Frau, als Mutter unter Druck gesetzt. Ich gedacht habe, wieso schaffen das andere, wieso schaffe ich das nicht? Und da einfach zu verstehen, ich kann schon alles haben, aber eben nicht gleichzeitig. Und mein Leben ist ja eigentlich auch lang und meine Karriere ist eigentlich auch lang. Die geht in der Regel über 40 Jahre, geht so eine Karriere. Und wie lang geht die Care-Arbeitszeit? Das sind dann Abschnitte dazwischen, ja. Und wie viel Druck entsteht da drin? Wie viel Druck mache ich mir auch selbst? Das ist schon verrückt, wenn man das so durchdenkt.
Da würde ich gerne mal auf zwei Punkte eingehen. Das eine ist, ich glaube, es ist auch ein Prozess. Also jeder, der Kinder bekommt oder ein Kind bekommt oder sei es auch tatsächlich Verantwortung für ein Tier, für einen Hund oder Pflegeaufgaben hinzukommen, das ist ein Prozess. Erst geht man, glaube ich, also aus meiner Perspektive, aber jetzt persönlich gesprochen, erst geht man motiviert daran, man denkt sich, man ist organisiert, man war vorher gut getimed, getaktet oder ne, hat so seine Routinen gehabt, aber das crasht halt alles und das ist halt, das ist auch nicht, irgendwann kommt der Punkt und man sagt sich, ja, jetzt ist die Lösung da, jetzt ist es so und es klappt jetzt alles wunderbar, sondern das sortiert sich jeden Tag fast eigentlich aufs Neue. Und man muss es immer wieder neu austarieren. Und von daher fand ich das so gut, dass du gesagt hast, wir denken Vereinbarkeit noch nicht richtig, dass das nichts ist, was auf Knopfdruck oder im Schalter umgelegt ist, jetzt gelingt, sondern es ist an einem persönlich, in der familiären Situation, als Paarsituation und auch mit Arbeitgebern. Das ist, glaube ich, wirklich eine Gemeinschaftsarbeit.
Ja, und auch die politische Komponente sogar, die ja immer noch teilweise auch falsche Wege beschildert. Sagen wir es mal so.
Ja, bleibt abzuwarten. Wir hoffen und warten jetzt die Regierungsbildung ab. Und natürlich gibt es Themen, die nachvollziehbarweise auch im Vordergrund stehen. Aber ich denke, wir beide können laut aussprechen, dass auch diese Themen weiter vorangebracht werden und nicht unterm Tisch fallen und trotzdem auch ihren Platz finden werden. Das Zweite ist, was mich gerade noch interessiert, das Buch, was Katrin gerade erwähnt hat, ist, meine ich, von Sheryl Sandberg, Lean In. Und ich habe es gelesen, als ich noch nicht Kinder hatte, weil das damals halt so, ja, publik auch wurde. Und ja, ich persönlich hab mir auch gedacht so, wow, krass. Ne, das ist, ja, es gibt den Eindruck, man kann alles schaffen, wenn man nur will. Und man muss dazu ja auch nochmal sehen, amerikanische Verhältnisse sind auch nochmal anders als die in Deutschland. Und ja, danke, dass du daran aber auch nochmal erinnert hast, ne, dass es halt ja manchmal ein Trugschluss ist, man kann alles schaffen. Es ist nicht so. Und es verlangt auch im Prinzip keiner. Es ist ein Ausbalancieren und immer wieder neu zu testen. Was sind denn eure weiteren Pläne mit Unpaid Care Work?
Ja, das ist jetzt wirklich seit dieses Thema aus LinkedIn auch rauszuholen. Also wir sind in LinkedIn gestartet. Finde ich auch sehr plausibel und richtig, dass wir es auf der Business-Plattform gestartet haben. Aber es soll natürlich rausgehen. Also unser großer Wunsch, unsere Vision wäre halt wirklich, dass irgendwann Unpaid Care Work genauso in den Lebensläufen drinsteht wie jede andere berufliche Station, ja, und dass die Menschen das mit Stolz mit sich tragen und dass es aber auch auf der Arbeitgeberseite als Qualifikation angesehen wird, wenn es mitgebracht wird. Also so, das wäre jetzt unser Wunsch. Und da arbeiten wir uns jetzt langsam hin. Also eben wie solche Dinge wie jetzt zum Beispiel dieser Boys Day, also das ist jetzt eben gerade das Konkrete, was jetzt nächsten Monat dann schon stattfinden wird. Das sind halt alles so kleine Schritte, wo wir versuchen, uns in der Arbeitswelt so zu positionieren, dass das mitgesprochen wird über das Thema, ja. Und im Idealfall, das ist jetzt natürlich so die ganz große Vision, müssen wir irgendwann darüber gar nicht mehr sprechen. Das wäre der Wunsch. Also der Wunsch wäre eigentlich, dass wir uns selbst überflüssig machen mit dem Thema. Aber ich glaube, da haben wir noch einen ganz, ganz langen Weg zu gehen.
Und bei den nachrückenden Generationen das halt auch weiter präsent zu machen, das ist es ja. Und mit solchen Aktionen, die ja wirklich alle auch abholen, ist ja der Weg, um das zu erreichen. Und ich meine, es gibt den Girls Day und ich finde es echt cool, dass dann halt auch solche Aktionen am Boys Day gestartet werden. Ja, in unserem Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass du zuletzt noch eine Zertifizierung Ende 2024 erreicht hast, und zwar zur feministischen Coachin. Du konntest selbst bei mir einige Missverständnisse aufräumen oder aus dem Weg räumen. Und ja, daher frage ich einfach mal wirklich, da du ja jetzt Expertin auf diesem Gebiet bist, was bedeutet es, Feminist zu sein?
Ja, das finde ich jetzt sehr schön, dass du jetzt die Frage auch so stellst und sagst, was bedeutet es, Feminist zu sein? Weil Feministin und Feminist, das ist eben nicht an das Geschlecht gekoppelt. Wir können alle Feministen sein und Feministinnen. Für mich bedeutet Feminismus eigentlich die Gleichstellung und die Gleichbehandlung aller Menschen und eben auch der Gedanke des Zusammenhalts innerhalb der Gesellschaft. Also das Missverständnis, was ja oft besteht, was halt auch das Wort Feminismus, klar, das kommt aus der Frauenbewegung heraus und ist dadurch natürlich mit den Frauen verbunden. Aber es geht ja nicht darum, dass wir jetzt das Patriarchat, also die Männerdominanz, sage ich jetzt mal, dass wir die ablösen wollen durch ein Matriarchat, also eine Frauendominanz. Das ist nicht der feministische Gedanke, den ich verfolge. Für mich bedeutet das wirklich diese Chancengerechtigkeit, Gleichberechtigung, Gleichstellung, dass wir alle die gleichen Chancen haben. Und das ist für mich gerade auch jetzt in Zeiten wie diesen, wo wir global und national Backlash sehen, ja. Also der Trump ist jetzt gerade so ein sehr antifeministisches Beispiel, was sehr laut ist im Moment, aber wir erleben es ja auch im eigenen Land, wie die Tendenzen mitunter gerade sind, wie Diskussionen geführt werden. Und gerade jetzt ist es für mich einfach, für den Zusammenhalt der Gesellschaft und für unsere Demokratie und für unser Miteinander so wichtig, dass wir feministisch denken, dass wir dieses Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung einfach, dass wir da einfach nochmal eine Schippe drauflegen und noch mehr dafür kämpfen, dass wir diesen Punkt erreichen. Weil wir sind noch lange nicht da. Also das ist ja oft das, was dann gesagt wird, so ja, wir haben doch schon Gleichberechtigung, was habt ihr denn, was wollt ihr noch? Und dann wird schnell so unterstellt, man will jetzt quasi die Männer alle vom Hocker stoßen und sich selbst auf den Thron setzen und darum geht es überhaupt nicht. Es hat nichts mit Macht und so weiter zu tun, sondern es geht wirklich einfach um diese Gerechtigkeitsfrage. Und das ist der Ansatz, den ich habe, der feministische Wunsch.
Habt ihr bei der Weiterbildung, die du gemacht hast, auch mal darüber nachgedacht, ob es dafür eigentlich einen neuen Begriff geben müsste?
Das diskutiere ich viel mit feministischen Mitstreitern, weil tatsächlich dieser Begriff, das ist halt dieses Patriarchat, Feminismus, das steht sich dann immer so ein bisschen gegenüber. Und ich habe auch persönlich schon viel drüber nachgedacht. Mir ist es einfach noch nicht so was richtig Gutes eingefallen. Also deswegen gehe ich im Moment den Weg, dass ich einfach den Begriff Feminismus möglichst gut erklären möchte und auch selbst als Feministin entsprechend auftreten möchte, dass es ansteckt und dass es auch Männer ansteckt und dass das Verständnis dafür wächst, dass es eine Strömung ist, die uns allen gut tut, wo es nicht darum geht, irgendjemanden schlechter zu stellen, sondern eigentlich darum, alle gleichzustellen. Und diesen Nachteil, den wir Frauen halt immer noch haben. Ich meine, wir reden heute am Equal Pay Day, ja, also heute ist der 7. März. Die Frauen haben bis heute umsonst gearbeitet in Deutschland, bei gleicher Qualifikation, bei gleicher Arbeit. Das zeigt, dass wir nicht gleichberechtigt sind. Und solange wir diese Tage haben, und solange wir diese Themen haben, brauchen wir Feminismus.
Ja. Danke für deine Ausführungen. Wahrscheinlich ist das auch, wie es manch anderen da draußen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern geht, dass das genau das der Trugschluss war, dass es nicht nur Frauen betrifft in der Bewegung, genau, um Gleichstellung. Jetzt bist du ja Coach in dem Bereich. Was coachst du dann konkret? Oder was ist da so ein typisches Anliegen, wo Coaches zu dir kommen und sagen, das ist jetzt mein Thema oder berichte da mal?
Das Grundthema ist wirklich oft dasselbe. Also es sind Menschen, die das Gefühl haben, mit ihren eigenen Bedürfnissen nicht in das System zu passen, ja, oder dass sich das gegenseitig kannibalisiert. Also die haben, es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich nach im einzelnen Auftrag oder in der einzelnen Herausforderung bei den Klienten. Aber im Grunde genommen ist es wirklich immer, und das ist ja das Vereinbarkeitsthema, ja, wie kann ich es schaffen, meine Menschlichkeit, so nenne ich es halt immer, also ob ich jetzt eben Mutter bin oder Tochter oder Freundin oder Partnerin, wie auch immer, meine Menschlichkeit, meine Beziehungen, mein Leben, das ich einfach habe, das mich ausmacht, wie kriege ich das mit meinem Beruf zusammen? Und wie schaffe ich es, da meine Position zu finden? Und da sind halt viele Menschen sehr verwirrt oder sehr verunsichert, wie sie da einen für sich guten Weg finden können, weil sie spüren, dass die Anforderungen, die das System an sie stellt, sie unter Druck setzt, ihre Partnerschaft schwieriger macht. Ich habe auch Paare, die kommen zu mir, um die Kinderfrage zu klären, ja, weil sie eigentlich einen Kinderwunsch haben, aber unglaubliche Sorge davor haben, was das mit ihnen machen wird, diese Entscheidung, beruflich, aber auch als Paar. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und doch ist es oft dieser gleiche Tenor immer, ja, wie schaffe ich es, als Mensch glücklich zu sein und trotzdem erfolgreich im System? Und was ist der für mich richtige Weg? Und die Antwort darauf ist eben so individuell, weil da gibt's ja nicht die eine. Das muss ja jeder für sich entscheiden, was da passend ist.
Und die jeweiligen Lebensumstände, ja.
Genau, und was meine Bedürfnisse sind. Und das sind dann die Coaching-Prozesse, die ich begleite, um diese Fragen zu beantworten.
Kannst du da ausmachen, ob das bestimmte Altersgruppen trifft oder ist das völlig altersunabhängig? Was ist bisher deine Erfahrung?
Also man bewegt sich natürlich im Coaching schon auch ein bisschen in einer Blase. Also das merke ich natürlich schon auch. Also wer leistet sich auch ein Coaching? So, da geht es ja schon ein bisschen los. Es sind natürlich viel, sag ich mal, Akademiker, gut ausgebildete Menschen, die viel investiert haben in ihre Ausbildung, die einen hohen Anspruch haben an ihre Karriere auch und die dann genau mit der Care-Situation in diesen Clinch kommen, dass sie eigentlich ihre eigenen Erwartungen nicht mehr erfüllt bringen. Ich mache aber auch Coachings, die über das Jobcenter oder die Arbeitsagentur kommen. Und da sind Menschen eben, die müssen das Coaching nicht selbst bezahlen. Also das sind einfach, das wird eine andere Zielgruppe. Und das ist aber auch sehr spannend, weil ich da merke, dass es wirklich unabhängig ist von Herkunft, von Einkommen, von Alter, dass viele Menschen wirklich ganz stark damit strugglen. Nur die einen können sich halt oft ein Coaching leisten, die anderen nicht. Und deswegen arbeite ich auch gerne mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter zusammen, weil da auch Menschen in Coaching kommen können, die es sich selbst nicht leisten können und ihre Themen da auch platzieren können.
Vielleicht ist da sogar manchmal der Eindruck, dass die Gleichstellung noch ganz weit weg ist, viel präsenter als in Bereichen von Akademikern und gut ausgebildeten Personen.
Ja, die gut ausgebildeten, die sind, also wenn man das mal so ein bisschen pauschal drüber schaut, die haben halt oftmals schon eine Ahnung davon, ja. Also für die ist zum Beispiel, die wissen, dass heute Equal Pay Day ist, ja, und die ärgern sich drüber. Und dann darf man aber nicht vergessen, was es für eine große Schicht gibt, die weiß nicht, dass heute Equal Pay Day ist, die spüren das nur. Aber die haben gar nicht so konkret diesen Anhaltspunkt.
Diese Offenlegung.
Genau, und die sind mitunter natürlich auch anders sozialisiert, dass sie diese Rolleneinteilung noch viel tiefer drin haben. Und da muss man schon echt Unterschiede machen. Und doch ist das Grundbedürfnis der Menschen das Gleiche. Auch wenn das Bewusstsein manchmal anders ist dafür. Aber das Grundbedürfnis ist das Gleiche. Und das zeigt mir eigentlich umso mehr, wie wichtig es ist, dieses Thema hochzuhalten und auch gerade jetzt vor dem Hintergrund der Wahlen, ja, die wir jetzt auch gerade hatten und der Wahlergebnisse auch und einfach dem Thema Unzufriedenheit, was ja oft auch zu gewissen Wahlergebnissen führt, leider. Da sehe ich einen Zusammenhang zwischen der nicht erfüllten Menschlichkeit, ja, den nicht erfüllten menschlichen Bedürfnissen und der Unzufriedenheit, die dann auch zu gesellschaftlichen Zerrüttungen führen kann. Also für mich ist das ganze Thema tatsächlich doch größer als nur Vereinbarkeit, sondern das schlägt seine Wellen auch drüber hinaus.
Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man immer mehr noch weiter für die Sichtbarkeit einsteht und nicht nur redet, sondern auch handelt. Ja, ja. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, Katrin. Wir sind so im Abschlussteil angekommen und es gibt da immer noch so ein, zwei Fragen, die ich sehr gerne stelle. Was ist denn dein privater Vereinbarkeitshack, den du gerne teilen möchtest?
Also für mich ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Druck rausgenommen worden, als mir klar wurde, was ich wirklich will. Also als ich trennen konnte, die Erwartung im Außen und mein eigenes Bedürfnis, das war sehr verwoben über sehr lange Zeit. Und das trennen zu können, das hat mich in meiner Vereinbarkeit wirklich vorangebracht, weil ich nehme mir heute viel bewusster Zeit für meine Kinder, als ich das früher getan habe. Und genieße das dann auch und sehe es nicht als verpasste Zeit oder so, sondern im Gegenteil. Also das hat mich richtig vorangebracht. Dieses klar zu werden, was will ich jetzt, was will ich in dieser Lebensphase und mich dann abzugrenzen.
Ein schöner Hack, danke. Danke auch für diesen Reminder, dass man sich wirklich bewusster Zeit für die Jetzt-Momente nimmt, weil sie kommen nicht wieder. Das ist es, ja. Da du ja in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig warst, was ist denn rückblickend mit deinem jetzigen Tätigkeitsbereich eventuell ein Takeaway für die Zuhörer und Zuhörerinnen aus ähnlichen Berufsfeldern in puncto Vereinbarkeit? Also sprich aus den Wirtschaftskanzleien, aus den Wirtschaftsprüfungen, aus den Steuerberatungskanzleien.
Also ich würde sagen, steht für euch ein. Also formuliert auch eure Bedürfnisse beim Arbeitgeber. Weil ich glaube, wir haben alle gleiche Bedürfnisse, mehr oder weniger, mehr oder weniger stark ausgeprägt, auch in den unterschiedlichen Lebensphasen. Aber gerade in so einem Umfeld ist es manchmal so, also denke ich mir, wenn mal einer anfängt zu wackeln, ja, und mal einfach ein anderes Modell fordert und dann auch erfolgreich lebt, dass gerade in diesem sehr kompetitiven, sehr leistungsorientierten Umfeld es natürlich wichtig wäre, andere Wege aufzuzeigen und dafür einzustehen und Vorschläge zu machen und dann auch zu zeigen, dass es geht und so wirklich die Kultur von innen heraus zu verändern. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig, gerade in diesen Bereichen.
Da gehe ich mit. Da gehe ich absolut mit. Und ich hatte aus dem Vorgespräch mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, und zwar an die Arbeitgeber, Mitarbeitende auf 100% zu halten. Ist das Vereinbarkeit?
Nein, das kann es nicht sein in jeder Lebensphase. Es gibt Lebensphasen, da klappt es sehr, sehr gut und da arbeitet man auch gern 120% und das klappt auch. Aber es gibt einfach die Lebensphasen, da komme ich nicht an die 100 ran, ohne auf Wesentliches in meinem Leben zu verzichten.
Und was dann mit Einbußen einhergeht, und im schlimmsten Fall hat man hinterher weder noch den Mitarbeiter, weil es dann im Burnout oder Ähnlichem landet. Oder auch keine, es muss gar nicht so schlimm enden, aber das ist die Konsequenz oftmals daraus, nicht die motivierten Mitarbeiter, die, wenn sie da sind, die leistungsfähigen sind, die wirklich gerne auch bringen, die dann intrinsisch motiviert bleiben und sind. Ja.
Ja, und ich denke, es ist ja auch für einen Arbeitgeber einfach erstrebenswert, eine Diversität innerhalb der Angestelltenschaft zu haben. Und wenn ich es nicht zulasse, auch diese Lebensphasen zu überbrücken oder es erschwere, also ich will es jetzt gar nicht so schwarz-weiß, aber wenn ich es erschwere oder nicht unterstütze, dass diese Lebensphasen auch gut mitgetragen werden, dann habe ich einfach kein diverses Team.
Ja. Und es zahlt auch unheimlich darauf, auf die Unternehmenskultur ein, wie du gerade angestrichen hast, auch. Und aber auch auf die Bleibedauer der Mitarbeitenden. Wenn sowas ermöglicht wird, wenn auf individuelle Lebensphasen eingegangen wird, dann weiß jeder Mitarbeiter das zu schätzen und überlegt sich nochmal, ob ich dann, ja, ich sag's jetzt einfach ganz klar, ich kenne es aus Gesprächen mit meinen Kandidaten und Kandidatinnen, dann überlege ich mir nochmal, ob ich wirklich wechsle, ob ich das aufgeben möchte, dass man hier so eine willkommene, familienfreundliche, vereinbarkeitsfreundliche Kultur hat. Das muss man auch erstmal wieder garantiert bekommen, dass es wirklich so gelebt wird. Und das fängt in kleinen Dingen wirklich an, ja.
Ja. Und ich denke, der Fachkräftemangel wird uns ja eher mehr beschäftigen in Zukunft als weniger. Und das sollte man einfach mitdenken, auch aus Eigeninteresse heraus als Arbeitgeber.
Ja, zudem, dass wir ja wirklich auch weiterhin einen Arbeitnehmermarkt haben, sodass nicht mehr nur die Unternehmen am Drücker sind und sich das frei aussuchen können, wen sie jetzt nehmen. Okay, eine habe ich noch, Katrin, es waren drei. Meine Lieblingsfrage am Schluss. Wen nominierst du als möglichen nächsten Gast für diesen Podcast und als nächsten Legal Truffle?
Ja, also das ist der Zusatz Legal Truffle. Der bringt mich auf den Namen Birte Strack. Das ist eine ganz, ganz tolle Anwältin für Familienrecht, die sich auch sehr stark für das Thema Gleichberechtigung einsetzt, von juristischer Seite her. Und ich finde, sie hat immer ganz tolle Perspektiven und Impulse. Ich höre ja unglaublich gerne zu, wenn sie was zu sagen hat, und sie hat viel zu sagen. Und ich glaube, sie wäre ein Schatz in deinem Podcast.
Vielen Dank für die Empfehlung und Grüße an Birte. Wir nehmen Kontakt auf. Herzlichen Dank. Katrin, es waren wundervolle, ja, ich gucke auf die Uhr, 45 Minuten mit dir. Ich habe dir unheimlich gern zugehört. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen ging es genauso. Und dass wir zusammen mit ein paar Dingen aus deiner Perspektive aufräumen konnten und ja, auch die Scheu vor dem großen Begriff Feminismus und Feministsein nehmen konnten, dass es halt nicht nur mit Schubladen und Bildern im Kopf zu tun hat, sondern viel mehr dahinter steckt. Ich wünsche dir und Franziska weiterhin viel, viel Erfolg mit eurer Initiative und wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen und gehört. Und ich wünsche dir auch viel Spaß weiter in deinem Workation-Programm. Danke, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast. So geht das auch, das Thema Vereinbarkeit. Und ja, ganz, ganz lieben Dank.
Ja, ich danke dir, dass ich bei dir sein durfte und freue mich über unsere Verbindung.
Bis dann, Katrin.
Bis dann, tschüss, Jana.
Ja, tschüss.
Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. Lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.